Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, folgende Anekdote aus einer sowjetischen Kolchose. Gott sei Dank, es kommt Regen, sagt die Bäuerin. Aber Genossin, antwortete der Leiter der Kolchose, du weißt doch, einen Gott gibt es Gott sei Dank nicht. Sicher, Genosse, erwidert die Bäuerin, aber wenn es nun, was Gott verhüten möge, doch einen gibt? Wir feiern Pfingsten. Wir feiern, dass die Sprachverwirrung aufgehoben wird und Menschen sich neu finden, neu verständigen können. Wir feiern Gott und sein Wirken in dieser Welt. Hören wir, was Paulus den Korinthern dazu schreibt. Hören wir aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. In der deutschen Sprache kennen wir viele Wendungen, die um den Geist kreisen. So finden wir manche Bemerkungen geistreich, andere Vorgänge geistlos, manches auch geisttötend, anderes wiederum begeisternd. Wir beobachten, wessen Geistes Kind jemand ist, freuen uns über den guten Geist im Raum, der im Raum herrscht, oder stellen fest, dass jemand von allen guten Geistern verlassen ist. Und manchmal entschuldigen wir uns mit den Worten, nun ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. In unseren Wendungen spüren wir, dass es ein Mehr gibt, ein Mehr über das Gesprochene oder über die Taten hinaus. Von welchem Geist redet denn nun Paulus, wenn er vom Geist aus Gott spricht? Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Schon ein wenig schroff und fast polarisierend, wie er darstellt, dass dieser Geist nichts mit dem Geist der Welt und auch nicht mit menschlicher Weisheit verwechselt werden darf. Und was hier so sehr abstrakt formuliert und von einem Exegeten auch als pneumatologische Erkenntnistheorie des Paulus bezeichnet wird, das müssen wir erst wieder verflüssigen, um zu verstehen, dass es sich hier tatsächlich und eigentlich um ein großes Bekenntnis des Paulus handelt. Hinter diesen Ausführungen steht die überwältigende Glückserfahrung seines Lebens. nämlich die umwälzende Wandlung vom Saulus zum Paulus. Es ist die Erfahrung seines Lebens, sich verrannt zu haben. Und dann, wie es ein Fenster in Chartres so eindrücklich zeigt, vom hohen Ross gestoßen zu werden und sich im Liebesraum Gottes wiederzufinden. So eine Erfahrung kann man sich nicht ausdenken. Den Kern unseres Glaubens können wir uns nur schenken lassen. Es ist die innerste Erfahrung, dass Gott umfassende Liebe ist. So umfassend, dass auch das Kleine, das Schwache und selbst das Kreuz umarmt wird. Und diese unglaubliche und umfassende Dimension und diese unvernünftige Liebe, die darin steckt, die kann ich im Letzten nicht denken. Ich kann sie mir nur als Erfahrung schenken lassen. Es bleibt ein Geheimnis. Dass Gott jede und jeden von uns liebt, mit all dem, was wir selber nicht hinkriegen. Was ich falsch mache, wie ich bin, wie ich mich selber nicht mag, wie ich hinter meinen eigenen Ansprüchen zurückbleibe, dass ich trotzdem geliebt bin, das kann mir mein Verstand nicht sagen. Wo wir heute nach Gott fragen, werden wir weniger von der Frage umgetrieben, gibt es ihn, sie, wer ist Gott? Uns treibt eher die existenzielle Frage um, finde ich bei dir die Liebe, die ich suche, Gott? Und die Antwort schenkt uns aus einer Bewegung der Liebe heraus der Heilige Geist. Sie lautet ja, 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 du bist geliebt. Du bist mein Kind, schon immer. Und diese Antwort haucht uns der Heilige Geist vom Grund unseres Herzens entgegen. Manchmal weht uns die Antwort lind wie Frühlingsluft empor. Manchmal stürmt sie herein und fegt alles Widerständige und Widersprechende hinaus. Manchmal reißt sie uns hin zu überschäumendem Lobgesang. Der Geist aus Gott entfacht diesen glimmenden Docht in uns zum lodernden Feuer des Glaubens im eigenen Herzen. Ja, ich spüre mein Herz endlich wieder brennen. Gott liebt mich. Ich werde eingetaucht in seinen Liebesraum, der mich streckt, der mich weitet, der mich öffnet hin zu all den Menschen um mich herum. Halleluja. Der natürliche Mensch kann das nicht erkennen, so Paulus. Die Übersetzung finde ich hier schwierig und auch missverständlich, denn wir verstehen unter Natürlichkeit etwas anderes. Gemeint ist bei Paulus der Mensch in seinem Gewohnheitstrott. Natürlicher Geist meint ein Denken und Empfinden, das sich weltlichen Gewohnheiten und gesellschaftlich üblichen Denkweisen anschließt. Schwarz-Weiß-Denken ist in diesem Sinn natürlich, Leistungs- und Erfolgsdenken auch. Die Vorstellung, dass der Stärkere sich immer durchsetzt und Recht hat, dass Macht und Gewalt das letzte Wort haben werden, das stellt für Paulus natürliches Denken dar. So ein Mensch kann in Jesus nur den sehen, der erbärmlich und verloren am Kreuz hängt, und er fühlt sich davon abgestoßen. Der Tod scheint ihm die absolute Grenze. So sucht er sämtliche Antworten in sich und heraus kommt ein in sich selbst verkrümmter Mensch. Luther gebraucht das Bild vom Homo incurvatus in se ipsum. Ohne Gotteskraft sieht der Mensch nichts anderes als Sieg und Gewalt in der Welt. Von der Geistkraft erfüllte Menschen, so Luise Schottroff, durchschauen die Herzen der Menschen und die Erfahrungen im Alltag. Gottes Geistkraft macht sie fähig, die Verstrickungen anderer und die eigenen Verstrickungen zu erkennen. Von der Geistkraft erfüllte Menschen wissen um die Wirklichkeit, die sich von innen her erschließt. Sie wenden sich dem inwendigen Menschen zu. Sie hören und spüren in ihr eigenes Herz. Sie beurteilen alles, was ihnen begegnet, geistlich, indem sie hineinspüren und prüfen, ob das, was ihnen begegnet, den Geist Christi in sich trägt. Ob es also von Glauben, Hoffen, Lieben bewegt wird oder ob es zerstörendes, trennendes wirken will. In unserer westlichen Welt leben wir in einer Zeit des Konsums, der äußeren Blendung, umgeben von mehr Schein als Sein und sich davon nicht einwickeln, nicht verführen zu lassen, sondern bewusst wahrzunehmen, was der bewegende Impuls ist. Das stellt sich uns als Aufgabe, wenn es heißt, dass der geistliche Mensch alles prüfen und beurteilen soll. Urteilen und unterscheiden, nicht verurteilen. Das bleibt Gott vorbehalten. Unterscheidung der Geister, das ist so ein Schlagwort und es klingt oft anspruchsvoll und kompliziert. Von dem Jesuiten Pater Georg Mühlenbrock gibt es jeweils 10 Leitsätze für und gegen den Willen Gottes. Und ich finde sie sehr hilfreich. Sie beziehen sich auf Vorhaben, auf Pläne, was sich aber auch gut auf anderes übertragen lässt. Wenn ein Vorhaben dem Geist Gottes entspricht, dann habe ich dafür gute Motive und auch die nötige Zeit und Kraft. Was dauerhaft über meine Kräfte geht und nur mit äußerster Anstrengung, Gewalt und Krampf verwirklicht werden kann oder mit viel Hast und Hektik verbunden ist oder große Ängste in mir auslöst, das kommt wohl weniger aus dem Geist Gottes, sondern eher aus dem Geist der Welt. Wenn sich ein Vorhaben gut einfügt in den Rahmen meiner anderen Aufgaben, sich wie von selbst mir nahelegt und ich dabei ein gutes Gefühl habe, auch und selbst wenn das Vorhaben mir etwas abverlangt, dann spricht das eher für einen Ursprung aus dem Geist Gottes. Was maßlos und verstiegen anmutet, aufsehenerregend und sensationell auf mich und andere wirkt, das entspricht eher dem Geist der Welt. Spannend fand ich auch, er sagt, wenn etwas durchaus auch ästhetisch schön und ansprechend ist, mich und andere in der Tiefe berührt, erfreut, dann spricht auch das eher für den Ursprung aus dem Geist Gottes, als wenn es ordinär, primitiv, unästhetisch und mit dauerndem Widerwillen und Ekel verbunden ist. wenn ich mich mit meiner Entscheidung in guter Gesellschaft befinde und mir sogar vorstellen kann, dass auch Jesus so entscheiden und handeln würde, dann spricht auch das eher für den Geist Gottes. Was kleinlich, haarspalterisch oder abgehoben wirkt, was keine Bodenhaftung hat, gehirnt erscheint, nicht konkret werden will, das entspricht weniger dem guten Geist. Wenn eine Sache in mir Glauben und Vertrauen hervorruft, wenn sie der Liebe dient, Liebe ausdrückt und stärkt, auch dann entspricht sie dem Geist Gottes. Was lieblos ist, sich und für mich und für andere destruktiv auswirkt, was mir den Sinn für das Gebet und die Freude daran raubt, das kommt eher nicht aus dem Geist Gottes. Was mir an dieser Interpretation von Mühlenbrock gut gefällt, ist, dass sie deutlich macht, wie Wahrnehmen, Spüren, Fühlen, Denken und Urteilen, wie das zusammenfindet, um Gottes Geist im eigenen Leben zu entdecken. Eine junge Schwangere suchte eine Beratungsstelle auf, weil sie nicht wusste, ob sie das Kind wirklich bekommen sollte, das sie unter ihrem Herzen trug. Im ersten Gespräch kam sie zu keiner Entscheidung. Ein zweiter wurde vereinbart. Es war das Jahr 2001 und zwischenzeitlich ereigneten sich die Anschläge des 11. September in den USA. Als die junge Frau zum zweiten Mal das Zimmer der Beraterin betrat, sagte sie: Wir müssen eigentlich gar nicht mehr reden. Ich habe mich entschieden. Angesichts des Leids und des Todes so vieler Menschen sei ihr klar geworden: Alle Probleme, die ich habe, sind klein. Worauf es wirklich ankommt, ist zu hoffen, zu glauben, zu lieben, Leben zu schenken und Leben zu erhalten. Der Geist Gottes, der Geist Jesu inspiriert uns, andere Wege zu gehen, andere als die üblichen der Welt. Konkret mit Leib, Geist und Seele, aber nicht unbedingt angepasst und üblich. Wege, die dem Kleinen, die dem Zerbrechlichen Raum geben. Wege, die Verbundenheit und Vertrauen stärken, wo vieles auseinanderbricht. Keine gedachten, theologischen Hirngespinste. Nein, konkret, wohltuend, erfrischend, wachstumsfördernd. Wie ein Frühlingsregen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass es den Heiligen Geist gibt. Amen.